Ich grüße euch alle sehr herzlich mit schönen Grüßen von unserem Pastor, der heute in Hannover ist mit unseren Ältesten. Wir kommen aus der Allianz Gebetswoche. Etliche von uns haben ja daran teilgenommen. Es ging in der vergangenen Woche um die Einheit der Christen. Und der Text, den uns Thomas Frese jetzt vorgelesen hat, der ist für den heutigen Sonntag vorgeschlagen für die Predigt. Heute steht noch einmal die Tatsache im Vordergrund, die unserer Einheit mit anderen Christen die eigentliche Grundlage gibt. Nämlich die Einsicht, dass wir alle miteinander Beschenkte und Begnadigte sind. Jeder von uns war einmal tot in Sünden. Und jeder von uns ist nur durch Christus lebendig gemacht worden. Wir können fröhlich und entspannt miteinander Gottesdienst feiern, weil wir alle aus der gleichen Quelle heraus leben, nämlich aus dem Reichtum der Gnade Gottes, durch die wir selbst Gnade empfangen haben und an andere weitergeben können. Ich möchte euch jetzt zunächst einmal mitnehmen auf eine Reise. Wollen wir verreisen? Eine Reise in die Stadt Ephesus. Wir befinden uns auf einem Dreimaster-Segelschiff. Ja, eins, zwei, drei. Es herrscht strahlendes Wetter vor der kleinen asiatischen Küste in der Ägäis. Das Segelschiff hat die Segel aufgezogen und es geht zügig voran. Und die Insel Samos, die zieht an uns an der rechten Seite vorüber. Und wir sehen Ephesus vor uns und wir sehen, wie auf dem Schiffsdeck ein reges Durcheinander herrscht. Kaufleute aus Athen sind dabei. Sie hoffen auf gute Geschäfte in Ephesus. In Smyrna ist eine Gruppe religiöser Pilger auf das Schiff gekommen. Sie wollen den Tempel der Diana oder auch der Artemis besuchen. Einige Männer sind besonders gespannt auf die jungen Frauen in Ephesus. Man nennt sie auch Sextouristen. Daneben gibt es römische Soldaten und Prediger, Wanderprediger verschiedener Mysterien, Religionen, Kulte. Und alle drängen sich zum Ausgang des Schiffes. Das Schiff legt an und wir betreten einen der bekanntesten Häfen des Mittelmeers. Wir sehen einen großen Triumphbogen, der uns empfängt mit drei Durchgängen. Irgendwann haben die Epheser mal in der Vergangenheit einen großen militärischen Sieg errungen. Sie sind stark, sie sind groß. Wir gehen hindurch durch eine 500 Meter lange und 12 Meter breite Prachtstraße. Auch in der Antike konnte man schon prächtige Straßen bauen. Der Straßenbelag hält bis auf den heutigen Tag. Das sind Originalsteine. Diese Straße verbindet den Hafen mit einem riesigen Freilufttheater. 25.000 Zuschauer und kein Mikrofon. Und an jedem Platz kann man die Schauspieler hören. Wir brauchen hier schon, wie viel haben wir? Ach, jetzt ist bloß zwei Mikrofone, aber manchmal brauchen wir noch mehr. Anschließend biegen wir rechts in eine prachtvolle Marmorstraße ein. Und wir erreichen die große Bibliothek, in der das gesamte Wissen der Antike gesammelt ist. Großartig. Wir gehen weiter in die Koretenstraße, eine mit Marmorblöcken gepflasterte Prozessionsstraße. Und da sehen wir den Tempel des Kaisers Hadrian, der hat sich einen Tempel bauen lassen. Und irgendwo dahinter, opfern einige Leute Weihrauch. Wir sehen ein Abbild darunter der Göttin Isis, einer Frau, die hat Kuhhörner. Und zwischen den beiden Kuhhörnern, da befindet sich die Sonne. Und die Leute gehen voller Ehrfurcht und Erstaunen an dieser Götzenstatue vorbei. Und auch der Kaiser Domitian hat sich einen Tempel bauen lassen. Und dann gibt es noch ein Bild der Nike, der Siegesgöttin der griechischen Antike. Daneben gibt es noch den Tempel der Diana. Das ist eins der Weltwunder. Und man sieht auch die öffentlichen Toiletten. Die sind sogar bis heute noch erhalten. Und hier sehen wir Ausgrabungen von Wohnhäusern der Oberschicht. Ephesus, eine Stadt, die bewohnt war mit Menschen, die auf der Suche nach dem wahren Leben sind. Jeder kunstvoll behauene Stein, jeder kleine oder größere Tempel, jedes Theaterstück, jede Schriftrolle in der Bibliothek, sie sind alle Ausdruck der Sehnsucht der Menschen nach einem ihnen gnädig und günstig gesinnten Gott. Und so bringen diese Menschen den Göttern ihre Opfer in den Tempeln der Menschenanbetung, in den Tempeln der Wissenschaft, der Kultur, der Kunst und nicht zuletzt auch in der sexuellen Perversion. Die Menschen von Ephesus sind eifrig und aktiv. Sie wollen doch glücklich werden. Sie wollen das Glück ihres Lebens machen. Sind sie es tatsächlich geworden? Wenn wir heute nach Ephesus kommen, dann sind da nur noch Steine und so ein paar Reste und so ein paar Ruinen, die wir sehen. Das heutige Ephesus liegt ein paar Kilometer weiter. Diese Stadt von damals, diese Herrlichkeit, sie ist zerfallen. Und da kommt uns nun ein strahlender Apostel Paulus entgegen. Und er ruft uns zu: Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Direkter kann christlicher Glaube nicht ausgedrückt werden. Selig geworden, das meint glücklich sein. In dem vielen Suchen in den Idealen der vergänglichen Welt nach Hoffnung und Liebe, nach Geborgenheit und Verlässlichkeit, habt ihr in Jesus Christus gefunden, was eurem Leben Halt und Fundament verleiht. Ihr seid glücklich geworden in Jesus Christus. Im griechischen Text steht hier eine Formulierung, die man genau übersetzen sollte mit: Ihr seid gerettet worden. Ihr solltet nicht in dieser Vergänglichkeit der Herrlichkeit Ephesus untergehen. Ihr sollt nicht in der Herrlichkeit eurer großartigen Leistungen verloren gehen. Ihr seid gerettet worden. Ihr seid herausgerissen worden aus dem Verstricktsein mit dem Götzendienst, mit der Sünde und mit dem damit zusammenhängenden Zorngericht Gottes. Ja, das ist bei euch geschehen. Ihr seid errettet. Schön, Thomas, dass du von Anfang an den Text gelesen hast. Ihr wart tot und ihr seid gerettet. Ihr seid auferweckt worden. Aber der Apostel Paulus will uns noch mehr sagen. Er betont, dass der Vorgang unserer Rettung mit Gnade zusammenhängt, mit der Gnade von Gott. In diesem ganzen Zusammenhang ist die Gnade Gottes ein ganz, ganz wichtiges Wort. Jetzt erzähle ich was, was ich schon sehr oft erzählt habe, aber vielleicht merkt man sich es dann doch noch besser. Im Althochdeutschen, da gibt es so ein Wort, das heißt genahen. Wenn ich jetzt zu dir komme, dann sage ich nicht, ich komme zu dir, sondern im Althochdeutschen, ich genahe mich zu dir. Merkt ihr? Ja. Und aus diesem Wort genahen ist so im Laufe der Entwicklung der Geschichte, der Sprachgeschichte, das Wort Gnade entstanden. Seligkeit hat damit zu tun, dass Gott sich zu uns Menschen naht. Wenn Gott uns nahe ist, dann ist es gut, dann ist es wunderbar. Aber wenn Gott sich zurückzieht, dann wird es leiser, dann wird es stiller und dann ist es nicht mehr gut. Wenn Gott nahe ist, dann sind wir glücklich. Aber wenn Gott nicht mehr nahe ist, dann geht es uns schlecht. Das Wort Gnade bzw. gnädig, das kommt mehr als 500 Mal in der Bibel vor. Gnade ist ein Hauptbegriff in der Bibel. Und hier liegt einer der entscheidenden Unterschiede zu den Büchern anderer Weltreligionen. Nur die Bibel hat diese Botschaft: Die Gnade Gottes ist mit uns, mit euch. Die Apostel und besonders der Apostel Paulus, sie grüßen immer wieder, womit? Mit der Gnade. Ob es der Brief an die Römer ist oder die Briefe an die Korinther oder an die Epheser, an die Philipper, Kolosser, Thessalonicher oder auch an den Timotheus, den Titus, den Philemon oder auch die beiden Petrusbriefe, die Offenbarung. Überall finden wir Grüße, die mit der Gnade Gottes zu tun haben. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist einer der wichtigsten Texte des Neuen Testamentes. In manchen Gemeinden wird dieser Gnadengruß nach 2. Korinther 13, Vers 13 auch gern am Schluss eines Gottesdienstes gesungen. Wir haben es hier leider ein bisschen verlernt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Macht's Klick? Bei einigen vielleicht ja. Das haben wir früher gerne am Schluss gesungen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Nun möchte ich drei kurze Gedanken über das Wesen der Gnade Gottes uns sagen. Ein erstes: Die Gnade Gottes ist immer zuerst da. Nehmen wir als Vergleich unser menschliches Leben. Wir selber haben keinerlei Voraussetzungen erfüllt, um das Licht der Welt zu erblicken. Deine und meine Geburt sind uns ohne unser Zutun geschenkt worden. Wir wurden nicht geboren, weil wir es wollten. Ich habe nicht geschrien, ich möchte geboren werden. Nichts zugetan. Das ist einfach so. Ich bin da. Du auch. Oder hast du gerufen, ich will? Konntest du nicht. Wir wurden nicht geboren, weil wir es wollten. Oder weil wir positiv zum Leben standen. Es gab immer jemanden, der vor uns da war und der uns das Leben schenkte. Später, nachdem wir geboren wurden, da konnten wir selbst handeln und da konnten wir Entscheidungen treffen und da konnten wir sagen, ich will das so, ich will das so. Wir konnten Gutes tun und auch Böses. Doch ohne die Gnade der Geburt hätten wir niemals etwas tun können. Das heißt, wir können der Gnade niemals vorauseilen. Wenn wir etwas bewirken wollen, dann ist das immer erst möglich, weil zuvor schon die Gnade existierte. Wir sind geboren, weil Gott nahe war. Die Gnade Gottes ist immer zuerst da. Wir können sie nicht beeinflussen. Ein zweites, die Gnade Gottes stellt keine Bedingungen. Gott sagt einmal dem Mose, weißt du Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Da kannst du dich Kopf stellen und Männchen machen. Wem ich gnädig sein will, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und der Apostel Paulus schlussfolgert daraus, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern es liegt immer an Gottes Erbarmen. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, dass man durch eigenes positives Verhalten die Gnade Gottes in Bewegung setzen könnte. So als wäre die Gnade abhängig von unserem Tun. Der Koran kennt auch Gnade und Barmherzigkeit. Ich war richtig erstaunt, als ich das so studierte, wie auch im Islam es einen gnädigen und barmherzigen Gott gibt. Aber die Sache hat nur einen Haken. Der Allah ist nur dem gnädig, der sich ihm gegenüber positiv verhält. Wer bekennt, dass Mohammed sein Prophet ist, dem ist Gott gnädig. Aber wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, dem ist der Gott des Islams nicht gnädig. Und so ist es aber bei uns ganz anders. Gott ist nicht gnädig, weil wir so fleißig sind und weil wir so viel beten und weil wir so gut die Gebote halten oder weil wir uns entschieden haben und zu Gott hin bekehrt haben. Nein, es liegt nicht an unserem Wollen und Laufen. Die Gnade Gottes existiert ohne jegliche Bedingungen. Manche sagen, die Gnade ist frei. Sie ist ein Geschenk. Man muss sie nur annehmen. Wenn jemand sie nicht annimmt, dann kann sie bei ihm auch nicht wirken. Aber wenn das stimmen würde, dann wäre die Gnade wieder abhängig von uns Menschen. Die Bibel sagt uns, dass für die Gnade Gottes keinerlei Voraussetzungen nötig sind. Nicht einmal, dass wir sie annehmen. Die Gnade Gottes wirkt auch ohne unser Zutun. Er lässt seine Sonne gnädig herabscheinen auf Gerechte und Ungerechte. Es ist doch so, wenn jemand sich bekehrt und sich entscheidet, als Christ Jesus nachzufolgen bis an sein Lebensende, dann ist die Gnade bereits vorhanden. Und die Gnade ist es, die diesen Vorgang im Herzen eines Menschen bewirkt. Deshalb schreibt Paulus an die Philipper, Gott wirkt beides in euch. Gott wirkt es, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist ein Teil unseres Hochzeitsspruches. Gott wirkt beides. Weil die Gnade Gottes an einem Menschen wirkt, darum geschieht es, dass ein Mensch nach Gott fragt. Und zwar die Gnade Gottes auch über den Ephesern, die nach Gott gesucht haben. Die Gnade Gottes war da. Und wenn ein Mensch Buße tut und anfängt zu glauben und Jesus Christus als Heiland annimmt und selig wird, es ist die Gnade, die das bewirkt hat. Die Gnade wirkt unabhängig von unserem Gut oder Schlecht sein. Da kann ein Mörder zum Gotteskind werden, wenn die Gnade anfängt, an ihm zu wirken. Johannes 3 lesen wir, wie Jesus sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei ihm denn von oben gegeben. Der Autor des berühmten Liedes Amazing Grace, unbegreifliche, wunderbare Gnade, John Newton, fuhr im 18. Jahrhundert als Sklavenhändler zur See. Auf seinem Schiff hatte er Sklaven, die waren angebunden in Ketten. Und er kam dabei in einen furchtbaren Sturm, der das Schiff zu versenken drohte. In seiner Todesangst griff er zu einem christlichen Buch und er las die ganze Nacht hindurch. Da kam Gottes Geist über ihn und dann heißt es, er wurde errettet. Später sagte er über dieses Geschehen, ich kann es nicht fassen. Na, was? Aha, das stößt du mal an. Entschuldige. Ja, dankeschön. Später sagte der John Newton, ich kann es nicht fassen, dass Gott einen solchen Menschen wie mich errettet hat. Die Gnade hat mich aufgeschreckt aus falscher Sicherheit. Wenn es Gott gefällt, und ich sage dir in Klammern dahinter, es gefällt ihm, wenn es ihm gefällt, dir gnädig zu sein, dann wirst auch du gerettet. Setz dein Vertrauen darum nicht auf deine eigene Leistung, auf dein eigenes Gutes tun, sondern setz dein Vertrauen auf die Gnade Gottes. Gott ist ein gnädiger Gott. Was ist das Wesen der Gnade? Eine dritte Antwort. Die Gnade Gottes bleibt bei den Menschen. Das heißt, die Gnade Gottes will uns Menschen bis an unser Ende begleiten. Wenn wir abirren vom Weg, dann will seine Gnade uns wieder zurückholen. Wenn wir nicht des Glaubens gemäß leben, dann kann es vorkommen, dass die Gnade uns erzieht. Dass da Dinge geschehen, die uns erziehen aus Gnade. Und dann bringt uns die Gnade manches bei, was wir ohne die Gnade Gottes nie gelernt hätten. Wenn die Gnade Gottes mit einem Menschen ist, dann will sie ihn auch zur Vollendung bringen. Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das ist Gnade. Das heißt, die Gnade fängt nicht irgendwann an und hört irgendwann mal wieder auf, weil der Begnadigte vielleicht gesündigt hat. Nein, sie will ihn auch auf dem Weg halten. Da, wo die Sünde mächtig geworden ist, schreibt der Apostel Paulus, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Im Himmel wird einmal niemand sagen können, ich bin hier, weil ich so treu war. Ich halte viel von Treue und von Zuverlässigkeit und von all diesen Dingen, die damit zusammenhängen. Aber niemand kann sagen, weil ich so treu war, bin ich in den Himmel gekommen. Wir werden sagen, ich bin hier, weil die Gnade mich gehalten und bewahrt hat, weil ich unverdientermaßen von Gott begnadigt wurde. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, bei all deiner Schwachheit und bei all deinem Versagen steht doch als Überschrift über deinem Leben, nicht du selbst hast dich erschaffen, sondern er hat dich gemacht zu einem Schaf seiner Weide. Du bist eine Schöpfung Gottes, du bist eine Pflanzung des Heiligen Geistes. Und so ist auch dein Glaube das Ergebnis der Gnade Gottes. Alles ist sein Werk. Es gab in meinem Leben eine Zeit, da dachte ich, ich sei Christ geworden, weil ich mich selbst bekehrt habe. Und weil ich mich entschieden habe, den Weg als Christ zu gehen und weil ich mich zur Gemeinde halte. Aber irgendwann verstand ich dann einmal die wahre Ursache für diese Hinwendung zu Gott ist eine Frucht seines Geistes und ist das Ergebnis seiner Gnade, die alles in mir bewirkte. Und ich kann heute nur sagen, alles, was ich tue, kann immer nur Folge seiner Gnade sein. Weil er gnädig zu mir ist, weil er mir nahe ist, darum kann ich so und so handeln. Der Herr Jesus Christus beschenkt uns mit seiner unendlich großen Liebe. Nur so erleben wir das Glück und die Seligkeit, wonach die Epheser gesucht haben. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Hier ist nichts Eigenes vor Gott zu erwerben oder zu verdienen. Und ihr Lieben, Einheit der Christen. Ich erlebe diese Einheit, wo Menschen diese Erfahrung gemacht haben, wir sind aus Gnaden aufgenommen worden in die Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus mit seinem Vater im Himmel. So hat Jesus im hohen priesterlichen Gebet gebetet, dass wir aufgenommen werden in die Gemeinschaft, die Jesus mit seinem Vater hat. Und wo das vorhanden ist, da gibt es auch die Einheit im Geist. Da gibt es keine Denominationen oder irgendwelche Schubfächer oder irgend so etwas, sondern da zählt nur, wir sind eins in dem Herrn. Und da kann man diese Dinge nennen, wie man will. Das kann man gar nicht organisieren. Das bewirkt allein die Gnade und der Geist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in den letzten Tagen in der Allianzgebetswoche diese Gemeinschaft an vielen Stellen erleben durften. Das war eine der schönsten und größten Erfahrungen der vergangenen Woche. In Jesus will Gott uns Vergebung schenken. Alles Gemeine, alles Hässliche, alles Dunkle unseres Lebens. Wir dürfen es ihm anvertrauen. Mit allem drum und dran, mit allen unseren Ängsten und Sorgen, Sünde und Schuld, unsere vielfältigsten Gefühle und Gedanken, alles dürfen wir ihm anvertrauen. Das heißt glauben, auf die Gnade vertrauen. Herr, ich hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Dazu sind wir eingeladen und aufgerufen, um auch persönlich das zu erleben, was der Apostel Paulus den Lesern des Epheserbriefes zusagt. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben und nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Ja, dann lasst uns doch jetzt dieses Lied singen unter der Nummer 323. Wie heißt es? Amazing Grace.
Wir wollen es, Lobpreisgruppe wird uns damit anleiten. Wir werden es auf Englisch singen. Der deutsche Text wird auch zu sehen sein. Es sind drei Strophen. Also das Lied dort 323 und es wird an der Wand erscheinen.